ob man abnehmen möchte oder mehr Energie braucht oder sich besser, wohler, gesünder im Körper fühlen möchte, das Erste, was wir in Ordnung bringen müssen, ist der zirkadiane Rhythmus, unseren Biorhythmus. Und ein wesentlicher Teil davon ist unser Schlaf. Ich weise hier immer wieder darauf hin, dass wir ein paar Schritte back to the roots gehen müssen, um uns wieder wohl in unserer Haut zu fühlen, zurück zu unseren Wurzeln. Und wie das beim Thema Schlaf funktioniert, habe ich mit der Buchautorin und Heilpraktikerin Kira Kaufmann in dieser wirklich sehr spannenden Episode besprochen. Und als kleiner Tipp von mir, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, um deine Gesundheit oder dein Körpergewicht in den Griff zu bekommen, beginne mit der Qualität deines Schlafes, denn das ist ein wirklich wichtiges Puzzleteil. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Top 30 Episode, aus der du dir ganz sicher jede Menge Impulse und Ideen für einen tieferen, regenerativeren Schlaf holen wirst. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Was ich an Kira so schätze, ist ihr Wissensschatz rund um die komplizierten Mechanismen in unserem einzigartigen Körper. Ich kann dir all ihre Bücher sehr ans Herz legen. Kira und Sascha Kaufmann schreiben auf spannende Art und Weise über Jod, über die Schilddrüse, der Histaminirrtum habe ich gerade selbst gelesen und das Buch Natürlich High passt sehr zu dem Thema, um das es sich hier heute dreht, unter anderem, welche Organe darunter leiden, wenn wir nicht genug Tiefschlafphasen haben, wie du deine Schlafqualität messen kannst, warum gerade Frauen möglichst zur selben Zeit ins Bett gehen sollten, welche Systeme auf das Schlafhormon Melatonin angewiesen sind, was der Zirbeldrüse, die Melatonin produziert, das Leben schwer macht, und warum manche um 3 Uhr nachts wach werden. So, jetzt geht's aber los mit dem spannenden Interview mit Kira Kaufmann. Ich wünsche dir viel Inspiration und Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Kira. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben. Es geht wieder um ein extrem wichtiges Thema.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Daniela. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Wir haben es lange geplant. Jetzt sprechen wir über das ganz wichtige Thema heute, Schlaf.
Genau. Ich habe gerade dein neues Buch, der Histaminirrtum, wie einen spannenden Krimi fast in einem durchgelesen. Das möchte ich hier an dieser Stelle ganz groß erwähnen. Wer auch immer ein Thema mit Histamin hat, sollte sich dieses Buch besorgen und es dem behandelnden Arzt in die Hand drücken. Ich hoffe, dass ganz viele Ärzte auch dieses Buch lesen und ich weiß, dass du ganz vielen Menschen damit helfen wirst. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Ich würde dich aber ganz gerne auch mal zu diesem Thema in meine Podcast-Show einladen, weil ich denke, dass es da auch viele Zusammenhänge gibt. Mein Podcast heißt ja nicht nur Abnehmen, heißt ja Gesundheit und Abnehmen und dass wir uns darüber vielleicht auch mal unterhalten können. Heute geht es um unseren Schlafrhythmus. Ein gesunder Schlaf ist ja im Prinzip genauso wichtig wie gesunde Nahrung. Ich weiß aber, dass so viele Menschen schlecht schlafen. Ich bin zufällig in einer Facebook-Gruppe drin, wo sich Menschen mit Schlafstörung treffen und ich bin echt baff, wie viele Menschen richtig leiden, also richtig seit Jahren, Jahrzehnten manchmal schlecht schlafen. Und ich habe dich heute eingeladen, weil ich weiß, dass du eine Menge darüber sagen kannst, dass du dich mit Wissenschaftlern austauschst darüber, wie Schlafprobleme entstehen und vor allem, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Und ich hoffe, dass du mal ein Buch darüber schreibst. Kira, meine erste Frage an dich. Seit wann schlafen Menschen schlecht? Das war ja sicher nicht immer so. Also es geht da bei mir auch immer so um die evolutionäre Geschichte des Menschen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass unsere Vorfahren oder vielleicht auch unsere Naturvölker schlecht schlafen.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich können wir jetzt einen Zeitraum abdecken vom Rückblick her, ungefähr als ein Herr Edison die Glühlampe erfand. Ja, und damit dann auch, ist noch gar nicht so lange her übrigens. Also man denkt immer so, ach, elektrischen Strom und Licht gibt es schon länger. Nee, bis quasi in vielen Teilen der Welt, auch in Europa, gab es bis Ende des 19. Jahrhunderts kein elektrisches Licht. Ja, das ist noch für evolutionsgeschichtlich, historisch betrachtet überhaupt nichts. Und bis in die 40er Jahre hinein gab auch in Deutschland nicht flächendeckend elektrisches Licht. Also da gab es andere Lichtquellen, wie zum Beispiel Gaslampen. Dann davor natürlich Kerzen. Also bis ganz, ganz lange kannten die Menschen eigentlich als künstliche oder halbkünstliche Lichtquelle das Feuer. Und wir sind getaktet. Wir sind Menschen oder Lebewesen wie auch die Pflanzen und die Tiere an einen sogenannten Rhythmus. Wir sprechen auch von Zirkadianrhythmus. Und der wurde durch die Erfindung der Glühbirne jäh unterbrochen. Wir konnten seitdem die Nacht zum Tag machen. Und interessanterweise kamen auch in der Zeit die ersten Berichte über Schlafstörungen, die jetzt belegt sind, und auch die ersten Versuche, die Schlafstörungen medikamentös mit pharmazeutischen Methoden zu behandeln. Also die erste Schlaftablette kam um das 19. Jahrhundert dann auch auf den Markt. Gut, das war überhaupt die Zeit der pharmakologischen Entdeckung, und da könnte man jetzt sagen, es ist jetzt Zufall. Kann sicherlich sein, dass es auch früher, in früheren Jahrhunderten schon Schlafstörungen bei den Menschen gab, aber nicht in dem Ausmaß. Und ich muss sagen, ich frage natürlich in meiner Anamnese mit dem Patienten Schlaf ab, ganz intensiv sogar. Und es gibt letztendlich niemanden, also wirklich niemanden, der in meine Praxis kommt. Und das sind Menschen in jeglicher Altersgruppe, sagen, sie haben einen guten, erholsamen Schlaf. Und damit meine ich nicht nur, dass man seinen ausreichenden Schlaf hat, dass man durchschläft, das ist ganz wichtig, sondern dass man sich morgens auch fit und leistungsfähig fühlt und nicht wie vom LKW überrollt. So, und gibt es wirklich niemanden, der sagt, mir geht's gut. Also natürlich kommen in der Praxis Leute mit gesundheitlichen Störungen und nicht die Top-Gesunden, ganz selten leider, die sagen, ich möchte präventiv was für mich machen. Das kommt fast nicht vor, aber da scheint es doch ein Riesenthema zu geben, was in der Allgemeinmedizin nicht berücksichtigt wird. Und das ist auch das Thema, wo ich als erstes immer sage, da müssen wir, das ist das Erste, was wir regulieren müssen. Wir müssen einen erholsamen Schlaf wiederherstellen. Und zwar möglichst, ja, in einem Bezug mit dem zirkadianen Rhythmus. Wir wissen einfach, dass Schlafstörungen nicht nur mit Hirnalterung, mit Demenzerkrankungen, mit Zunahme von Tumorerkrankungen, hier ganz speziell gute Forschung auch zum Thema Mamazeal, also Brustkrebs, Unfruchtbarkeit, also die gesamte Latte aller chronischen Erkrankungen könnte ich jetzt aufzählen, die von einem nicht erholsamen Schlaf abhängen und da sich da wirklich auch ein Risikofaktor darstellt. Und da müssen wir einen ganz, ganz anderen Fokus draufsetzen. Das wird leider überhaupt noch nicht getan.
Also auch in der klinischen Psychoneuroimmunologie, was wir ganz am Anfang schon gelernt haben, ist, sich um den Biorhythmus zu kümmern. Und da gehört der Schlaf natürlich dazu. Also das kommt noch, bevor man jetzt die Nahrung umstellt oder was auch immer. Also der Biorhythmus, den wieder einzustellen, in Anführungsstrichen, das ist das A und O. Ich will noch mal kurz auf die Glühlampe zurückkommen, ne? Wenn wir jetzt über Lichthygiene sprechen und solche Geschichten, wird ja immer gesagt, beziehungsweise wird von den Experten gesagt, die sich auch um diesen ganzen zirkadianen Rhythmus unterhalten, dass die Glühlampe noch die beste Lampe ist von allen. Ja, dass die noch das natürlichste Licht hat, dass das Farbspektrum in der Glühlampe unserem Tageslicht noch am ähnlichsten ist. Ist das so?
Ja, weil wir da auch die Infrarotanteile haben. Glühlampe ist ja quasi vom Markt. Nichtsdestotrotz, es wird in den Kreisen, die sich mit grundlegenden Themen beschäftigen, sehr stark auf das blaue Licht geschimpft, das abends aus den Monitoren aus dem Handy etc. Herauskommt und dann damit die Zirbeldrüse, unser Organ, eins der Organe, die unser Hormon Melatonin herstellen, quasi stören. Aber wir haben ein grundsätzliches Lichtproblem. Wir haben vor allen Dingen, wir haben einen Lichtmangel, was zum Beispiel das UVA, das UVB-Licht anbelangt. UVB ist zum Beispiel wichtig für die Produktion von Vitamin D3 in der Haut. Deswegen sage ich immer, es reicht nicht nur eine Vitamin D-Pille zu schlucken, um dann halt zu sagen, ich brauche ja nicht mehr in die Sonne gehen, sondern wir haben, die Sonne hat ein riesiges Spektrum an Strahlen, die nicht sichtbaren Strahlen, also das Nahinfrarotlicht zum Beispiel, hat ganz, ganz wichtige Aspekte für Heilung, für Regeneration, für Entgiftung, für die Mitochondrien, für unsere gesamte Zellleistung, ja. Und das ist halt ein Thema. Wir haben ein Missverhältnis von zu wenig gutem Licht und durch das elektrische Licht, dem wir uns ja alle aussetzen. Ich meine, keiner von uns will zurück auf die Bäume oder zurück zur Kerze, aber da brauchen wir einen ganz anderen Umgang oder einen ganz anderen Blick drauf. Und wenn wir wissen, dass wir in einem quasi absoluten Lichtmangel alle leben, weil wir unseren gesamten Tag überwiegend in Büros verbringen oder im Lockdown, im Homeoffice, also die wenigsten Berufe finden ja noch draußen statt, und dann uns abends auch noch mit einem nicht adäquaten physiologischen Licht beschallen, dürfen wir uns nicht wundern, dass unser gesamter Rhythmus durcheinander kommt. Viele Leute, auch wenn sie sagen, ich möchte jetzt schlafen, nicht mehr schlafen können. Ich möchte einen ganz wichtigen Aspekt in dem Zusammenhang hinweisen, dass viele sagen, ja, ich habe eine Nebennierenschwäche, und die messen dann zum Beispiel morgen ein niedriges Cortisol. Das machen viele im Speichel, im Selbsttest. Das ist keine Nebennierenschwäche, zumindest dann nicht, wenn nicht die ganze Nacht vorher wirklich geschlafen wurde. Unsere Nebenniere, also sprich die Cortisolausschüttung, ist morgens am höchsten, aber auch nur dann, wenn nachts geschlafen wurde. Alle Organe, vor allem die Hormonorgane, sind miteinander über diesen zirkadianen Rhythmus vernetzt. Das heißt, wenn ich nachts zwei, drei Stunden auch nur zweimal auf war und keine ausreichenden Tiefschlafphasen hatte, kriegt der Körper morgens oder die Nebennierenrinde morgens nicht die Information, jetzt du um 6 Uhr schütte, um 8 Uhr schütte bitte die entsprechende Menge an Cortisol aus. Die haben dann diese entsprechende Ausschüttung meistens so gegen 10 oder 12 Uhr, also einen komplett versetzten Rhythmus. Das ist aber keine Nebennierenrindenschwäche. Deswegen ist der Begriff auch letztendlich falsch und auch in der Schulmedizin überhaupt nicht anerkannt. Ja, das ist, sondern es ist eine Störung des Rhythmus. Dasselbe gilt für die Schilddrüse, die auch morgens anfängt zu powern mit ihrem TSH-Wert. Wenn der morgens zu hoch ist, frage ich immer, ja, wie ist es denn? Wie war denn der Schlaf? Haben Sie gut geschlafen? Ja, haben Sie 8 Stunden mindestens mal wirklich Ihre 5 Tiefschlafphasen durchlebt? Ja, das ist halt ganz, ganz wichtig. Und da fragen mich die Patienten, ja, das weiß ich doch nicht, zu Recht, ja. Sie liegen ja nicht alle im Schlaflabor. Aber da kann man sagen, um zu gucken, ob ich einen guten Schlaf habe, kann man heutzutage ganz einfach messen mit speziellen Gadgets, also wie zum Beispiel Fitbit bietet sowas an, aber wer wirklich mal in Gesundheit investieren möchte, dem empfehle ich dringend, sich einen Ura-Ring zuzulegen. Ich habe da jetzt nichts von, ich hab da keine Verträge mit oder sonst was, aber es gibt auch kein vergleichbares Produkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein Ring, den man nachts, kann man auch tagsüber am Finger tragen, der ziemlich genau die Schlafphasen aufzeichnet. Also es ist fantastisch, weil man wirklich morgens gucken kann, hatte ich wirklich ausreichend Tiefschlaf, hatte ich ausreichend REM-Schlaf. Im Übrigen, nur in der Tiefschlafphase kann das Gehirn entgiften. Wir haben ein eigenes Abwassersystem im Gehirn, das ist das glymphatische System, und wer nicht ausreichend Tiefschlaf bekommt, der entgiftet nicht. Der entgiftet auch den Rest des Körpers nicht, aber auch das Gehirn nicht. Ja, deswegen fühlen wir uns ja auch so kaputt und nicht leistungsfähig. Und viele Leute schlafen, haben aber überwiegend Leichtschlafphasen, und das nützt uns nichts. Man kann auch alternativ sich mal ins Schlaflabor legen, aber das ist leider für viele nicht machbar und so viel Schlaflabore gibt es gar nicht. Aber um da einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sind meine Tiefschlaf- und meine REM-Phasen und diese ganzen Schlafphasen, die wir physiologisch normalerweise, wenn wir gut getaktet sind, durchlaufen, stimmen die. Und man ist dann oft überrascht, dass sie nicht stimmen, dass man vielleicht 8 Stunden geschlafen hat, so ging es mir meine Zeit, aber nur 8 Minuten Tiefschlaf hatte. Ja, dann habe ich zwar 8 Stunden tatsächlich geschlafen und war im Bett, aber das ist kein guter Schlaf. Das ist alles andere als guter Schlaf.
Und dieser Ring heißt OMRA oder so ähnlich?
Otto Ulrich Rita Anton. Das ist ein Ring, der vor allen Dingen aus dem Profisport der NBA kommt in den USA. Da weiß man, dass Hochleistungssportler müssen. Da muss alles stimmen. Da kann man sich nicht erlauben, dass die eine verschobene Cortisolausschüttung haben oder nicht regenerieren in der Nacht. Muskelregeneration findet ja auch und Muskelwachstum nachts statt im Übrigen.
Ich habe schon von Leuten gehört, die den Ring benutzen und den auch klasse finden. Können auch mehrere Personen benutzen in der Familie?
Theoretisch kann man den auch austauschen, nur man kriegt ja dann über die App so eine Art Übersicht. Das heißt, man sieht halt, wie der Verlauf war. Es wird, glaube ich, auch eingestellt aufs Alter. Da müsste man es immer wieder neu definieren. Und der Ring muss am Finger genau passen. Das heißt, er wird vorher angepasst. Mit dem kann man auch tauchen, baden, duschen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich trage den nur nachts. Der stört mich so im Praxisalter dann noch. Bin ja nicht so Ringträger, aber für nachts ist der wirklich unglaublich hilfreich. Da werden auch andere Sachen gemessen, wie Herzratenvariabilität und Puls und Temperatur. Also der sagt einem morgens schon, oh, was ist los? Ein Grad höher, ne? Also für Frauen, die zum Beispiel in der schwangeren Vorbereitung sind, beziehungsweise in der Fruchtbarkeitsbehandlung, dann können die schon sagen, okay, anhand des Rings kann ich wissen, ich habe einen Eisprung gehabt, ne? Also sehr nette zusätzliche Infos und weiß gar nicht, was der jetzt kostet. Da gibt's immer so Sonderangebote, irgendwie $200 oder Euro. Auch wenn man meint, man schläft gut, man ist überrascht, wie schlecht man tatsächlich als normaler Mitteleuropäer über 40 schläft.
Ich habe das gehört in dem Podcast von der Natascha Wedelin, Madame Moneypenny. Die erzählt auch immer, was sie alles so für ihren Körper tut und sie hat sich auch diesen Ring gekauft und hat danach ihr komplettes Schlafverhalten geändert. Die hat sich zum Beispiel auch eine, und das würde ich dich auch gerne mal fragen, fällt mir gerade ein, eine Gewichtsdecke gekauft. Da schwören ja auch ein paar Leute drauf, durch eine schwerere Decke, dass man so das Gefühl hat, man ist geborgener, keine Ahnung, und das wirkt sich auf das Nervensystem aus und man schläft dann besser. Hast du da schon von gehört?
Ja. Ich habe die für meine Kinder gekauft, so Therapiedecken heißen die ja, ne? Also die sind einfach schwerer, 6 Kilo, die werden so ein bisschen ans Körpergewicht angepasst, weil beide meiner Kinder phasenweise einen sehr, sehr unruhigen Schlaf hatten und sie auch mal freigestrampelt haben und da sind die super. Ich selber brauche das nicht, bin nicht so der Bewegungsmensch im Schlaf. Aber für jemanden, der ständig die Betten durchwühlt nachts und sich hin und her wirft, zeigt das Gerät ja auch auf, ne? Ist das sicherlich eine gute Option. Manchmal reichen auch schon einfach dickere, so Plymouths, ne? Dickere Oberbetten. Aber die Therapiedecken sind da schon wunderbar. Nützt aber alles nichts, wenn wir nicht unseren Rhythmus einstellen. Das heißt wirklich immer zur selben Zeit ins Bett gehen. Ja, also immer heißt ja grundsätzlich immer mal eine Ausnahme, aber das heißt tatsächlich gucken, dass man so gegen 10 Uhr, 11 Uhr schlafen geht. Und zwar auch am Wochenende und zwar immer zur selben Zeit. Das ist für Frauen ganz besonders wichtig. Wir Frauen sind ja noch mehr dem Zyklus unterworfen, zumindest mal bis zu den Wechseljahren. Diese ganzen Zyklusstörungen, dieses ganze PMS, das ist nicht alles nur Progesteronmangel. Letztendlich ist Progesteronmangel auch nur ein Zeichen dafür, dass hormonell was im Argen ist. Und dann nur Progesteron zu geben, ist der falsche Weg. Das führt jetzt zu weit, das auszuführen. Aber nur mal so als Idee. Wir müssen einfach back to nature. Also wir müssen einfach akzeptieren, dass wir Teil der Natur sind und dass wir Teil eines Tagesrhythmus sind, eines Monatsrhythmus sind, eines Jahresrhythmus sind. Und da führt kein Weg dran vorbei. Da können wir noch so viele Nahrungsergänzungsmittel einnehmen und. Wenn wir meinen, wir müssen immer bis 1 Uhr am Rechner sitzen oder auch nicht am Rechner sitzen, sondern abends um 10 Uhr noch Sport machen, genauso physiologisch falsch, dürfen wir uns nicht wundern, dass das gesamte System, und ich spreche jetzt nur mal vom Hormonsystem, an das ist das Immunsystem angekoppelt und, dass das alles im Bach untergeht. Und das sind die Änderungen, die man letztendlich nicht mit einer Pille verschrieben kriegt, die für viele unbequem sind. Ja, also natürlich möchte man einfach mal am Wochenende durchmachen und so weiter. In meinem Alter nicht mehr, dafür bin ich zu alt, aber mit 50 ist man ja froh, wenn man dann noch abends um 10 ins Bett. Ja, aber ganz im Ernst, dass man tatsächlich wieder in diesen Rhythmus findet und man wird sich wundern, wie viel besser es einem geht.
Ja, du hast auch gerade so schön gesagt, ich sage immer, ihr müsst wieder back to the roots. Es ist eigentlich ganz einfach, ihr müsst nur in Anführungsstrichen back to the roots. Das sind so ganz kleine Sachen, die nichts kosten, die man jeden Tag umsetzen kann. Es geht um Zeitgeber, du hast ja von dem wichtigsten Zeitgeber schon gesprochen, Tageslicht. Du hast vom verschobenen Biorhythmus gerade gesprochen, das ist ein großes Thema auch in der KPNI immer gewesen. Also wir haben uns ganz genau angeguckt, wie ein Biorhythmus nach vorne und nach hinten verschoben werden kann, meistens nach hinten, und das sind dann eben, dann kommen halt die Schlafstörungen, und diese Lichthygiene wirkt da schon mal, und es gibt eben auch noch andere Zeitgeber. Also ich sag mal ein Beispiel, spät auch noch Kaffee oder grünen Tee trinken, schwarzen Tee trinken, ne? Für schlafsensible Leute.
Alkohol,
genau.
Ja, Zucker, abends Schokolade essen. Ja, da kann man einfach mal gucken. Also ist zum Beispiel bei Ostern passiert. Ich habe dann abends nochmal so ein Schoko-Osterei gegessen. Zack, war mein Puls in der Nacht um 10 Schläge höher. Ist so weit, ja. Schokolade ist da so ein ganz, ganz schlimmer Trigger. Und auch wieder Alkohol. Viele sagen, ich kann nur mit Alkohol einschlafen. Nee, die schlafen mit Alkohol ein, aber die schlafen nicht gut und erholsam. Ganz viele Dinge, die in den Schlaf reinspielen. Licht ist sicher der wichtigste Aspekt. Wie gehe ich mit Kunstlicht um? Und wie viel Tageslicht gönne ich mir tagsüber? Ja, jetzt, wo die Tage länger werden, auch abends nochmal rausgehen, in der Mittagszeit mal bewusst rausgehen, auch wenn es bedeckt ist, ist ganz, ganz wichtig für alle Hormondrüse übrigens, also nicht nur für die Zirbeldrüse. Man weiß aus der Forschung, da verweise ich auch gerne auf Literatur von dem Dr. Jan Pautek, unser Melatoninpapst in Deutschland. Es gibt leider wenig Literatur, aber er hat ein sehr, sehr schönes Buch oder mehrere schöne Bücher geschrieben zum Thema Melatonin, dass Melatonin gar nicht nur von der Zirbeldrüse, wie man immer dachte oder wie es auch immer noch gelehrt wird, produziert wird, also einem ganz wichtigen Organ im Gehirn, sondern letztendlich auch in den Eierstöcken, letztendlich auch in den Mitochondrien eine ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt, Melatoninmangel, was man durchaus messen kann über Labortests, betrifft das gesamte Körpersystem. Alle Zellen brauchen Melatonin, genauso wie fast alle Zellen auch Vitamin D brauchen. Also es ist nicht nur ein Schlafhormon, es ist auch ein Hormon. Pautek sagt mal, das Schweizer Messer unter den Hormonen. Und was auch als Nebenarbeit auch den Schlaf reguliert, aber es hat unglaublich viele andere Wirkungen. Melatonin ist immer noch so ein bisschen, gerade bei den Ärzten, wenn ich meine Patienten dann zum Arzt schicke und sage, soll die mal Melatonin aufschreiben, um Gottes Willen, sowas Schreckliches. Und da denke ich mir so, das ist auch eine Welt. Ne? Also wir müssen Melatonin ganz anders betrachten, und Kinder produzieren große Mengen an Melatonin, deswegen haben die einen guten Schlaf. Ja, die meisten Kinder haben einen guten Schlaf und einen tiefen Schlaf, und die kann man kaum aufwecken. Also wenn ich meinen Siebenjährigen irgendwie nachts mal aufwecken muss, weil wir wo in Urlaub gefahren sind früher, das ist ja alles passé, der ist kriegbar gewesen. Also die haben einfach eine ganz andere noch Produktion, und das ist leider, ja, mit zunehmendem Alter versifft die Zirbeldrüse. Zirbeldrüse ist jetzt nur mal als Beispiel, als produzierendes Organ. Die ist einfach versaut von sehr viel Fluorid in der Zahnpasta beispielsweise. Das lässt sich auch dann nicht mehr zurückdrehen, die Zeit. Also die Zirbeldrüse als Hormonorgan wird wirklich mit zunehmendem Alter schlechter, weil sie einfach auch Umweltbelastung ausgesetzt ist. Jodmangel setzt der Zirbeldrüse zu. und natürlich überhaupt Mangel an Substraten, die sie braucht, um Melatonin zu produzieren. Vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, wie Melatonin überhaupt produziert wird. Eigentlich ganz einfach, Serotonin plus einer ganz wichtigen Aminosäure, nämlich die Methionin, also Methionin als Aminosäure, die aktiviert wird, das ist das sogenannte SAMe, furchtbar langes Wort, das Adenosylmethionin, deswegen abgekürzt SAMe. Die beiden Substrate sind wichtig, damit der Körper überhaupt Melatonin produzieren kann. Jetzt haben viele Menschen beides nicht ausreichend, nämlich zu wenig Serotonin, unser Glückshormon. Und wer sich hauptsächlich vegetarisch und vegan ernährt, muss ich leider sagen, hat auch fast keine ausreichende Menge mehr von Methionin. Das ist eine schwefelhaltige, essentielle, also für den Körper notwendige Aminosäure, die er überhaupt nicht selber herstellen kann. Es gibt Aminosäuren, die kann der Körper selber herstellen, wie zum Beispiel Tyrosin aus Phenylalanin und. Methionin muss aufgenommen werden täglich. Und das gibt's, ich kann es nicht ändern, fast nur in tierischen Produkten. So, also gibt auch ein bisschen Pflanzen, aber in den Mengen, die wir es brauchen, weil Methionin ist, also das SAMe hat ganz viele Funktionen, das ist auch im Homozysteinstoffwechsel, es ist an der Entgiftung beteiligt, es ist an DNA-Methylierung, also unser Hauptmethylierungsdonator, Methylgruppendonator, das SAMe, also und hat unter anderem halt die Funktion, das mitzubilden und auch das Adrenalin, das hängt alles miteinander zusammen. So, wer Melatoninmangel hat, hat auch fast immer einen Adrenalinmangel. Das geht miteinander einher.
Ich möchte mal kurz zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, PMS. Ich habe eine Kundin gerade im Coaching, die vor ihrer Regel extrem müde ist. Hast du da eine Idee, hat das auch mit dem Schlafrhythmus zu tun, dass man dann so müde wird?
Zum einen finde ich es wichtig, auch sich klar zu machen, dass wir nicht an jedem Tag unseres Zyklus gleich drauf sind. Man darf wirklich auch zum Ende eines abgeschlossenen Zyklus müde sein. Deswegen sage ich meinen Patienten mit PMS, man soll bestimmte Aufgaben in die erste Zyklushälfte legen, ja, wenn man das planen kann. Wir sind einfach nicht über 4 Wochen, über 28, 30 Tage gleich leistungsfähig. Das erstmal so zum Grundverständnis. Das ist ein totales Missverständnis, dass wir alle, wie Frauen, wie Männer, alle jeden Tag mal gleich powern können. Es gibt ein wunderbares Buch dazu. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch gibt. Das heißt In the Flow von Alyssa Witty, das ich jeder Frau wirklich mal ans Herz lege, die einfach das nochmal ganz schön darstellt. Es gibt auch ein ähnliches Buch, das heißt Superpower Periode, wo auch nochmal ganz klar darauf hingewiesen wird, dass wir wirklich zum Beispiel in der ersten Zyklushälfte können wir powern ohne Ende. Da haben wir meistens viel Kraft, so sollte es zumindest bei einer gesunden Frau sein. Und am Ende hin haben wir einen Abfall beider Hormone, und zwar des Progesterons und des Östradiols. Das heißt, wir sind auf Null geschaltet, resettet. Bei Frauen, bei denen das Progesteron, also das Gelbkörperhormon, zu schnell abfällt oder gar nicht ausreichend gebildet wird, das ist nicht unbedingt immer der Fall mit Mitte 40, das kann auch bei einigen Frauen schon mit Mitte 30 sein, aber nicht wegen Wechseljahre, sondern weil da wiederum sehr viel in der Schilddrüse nicht stimmt, der zirkadiane Rhythmus nicht stimmt und. Man bedenke, jede dritte Frau nimmt Schilddrüsenhormone, ne, auch da haben wir drüber gesprochen letztes Jahr. Und da ist wirklich so viel im Argen, dass man sagen muss, der Körper hat meistens dann so einen viel zu frühen Abfall von dem Progesteron. Das Progesteron war nie hoch genug. Und dann kommt es in der Regel zu werden. Oft spielt auch das Thema Histamin eine Rolle. Und zwar jetzt nicht Histamin aus der Nahrung, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil letztendlich. Und bei einem gesunden Darm ohne Leaky Gut, ohne irgendwelche schweren Entzündungen im Darm, bleibt Histamin aus der Nahrung im Darm und wird da abgebaut und geht ins Klo. Aber der Körper braucht Histamin auch in der Regulation der Geschlechtshormone und gerade in der zweiten Zyklushälfte wird nie betrachtet, keiner misst Histamin, spielt halt das Histamin mit dem Progesteron, mit dem Östradiol eine ganz wichtige Rolle. Jetzt kommen wir wieder zum Melatonin, unser wichtigstes Antihistaminikum im gesamten Körper. ist das Melatonin. Ja, also das heißt, wenn wir ausreichend schlafen, wird nachts der Körper wieder auf einen normalen Histaminspiegel runterreguliert. Wer das nicht hinkriegt, das ist zum Beispiel ein Hinweis, wer immer um 3 Uhr wach wird. Da hat der Körper eigentlich physiologisch so seinen physiologischen Peak von Histamin. Histamin ist übrigens unser Wachhormon. Histamin-Patienten haben fast immer Schlafstörungen, und zwar in Form von Durchschlafstörungen. Die werden gegen 3 Uhr wach. Dann haben die ein sehr hohes Histamin im zentralen Nervensystem. Wie gesagt, Histamin ist viel zu einseitig betrachtet, nur auf Nahrungshistamine, sondern hier das eigenproduzierte. Alle Gehirnzellen bauen Histamin, sonst würden wir morgens nicht wach werden. Wir wollen ja wach werden, deswegen brauchen wir schon Histamin. Aber wer halt nicht durchschläft, hat häufig ein Histaminproblem. Und danach müsste auch geguckt werden. Kann man gut über einen Urintest überprüfen. Da habe ich sehr viel in unserem Buch zugeschrieben zum Thema Histamin, was man machen kann und wie man das Ganze wieder reguliert kriegt. Aber diese PMS-Symptomatik ist, wie gesagt, wenn es eine übermäßige Müdigkeit ist im Sinne von, ich bin nicht mehr arbeitsfähig, das ist tatsächlich manchmal der Fall. Da stimmt tatsächlich viel, was im gesamten Setting in der ganzen Hormonachse nicht. Und da müsste man noch viel tiefer gucken als nur auf Progesteron oder auf Östradiol, was meistens dann geguckt wird, oder dann werden irgendwelche fragwürdigen Cremes verschrieben. Das kann nicht die Lösung sein. Jetzt kriegen schon 18-jährige Frauen kriegen Progesteroncremes verschrieben von Ärzten, wo ich sage, das kann wirklich nicht sein, dass wir so in den Hormonhaushalt rumfuhrwerken, wenn nicht andere Methoden erstmal auch vorher nicht ausprobiert wurden.
Du hast auch gerade gesagt, Zucker ist auch ein Zeitgeber. Ich habe eine Kundin, die hat tatsächlich ihren Schlafrhythmus innerhalb von 6 Wochen oder schon schneller. Die hat mir nach 3, 4 Wochen schon berichtet, dass sie besser schläft. Ich sag mal, durch mehr Licht, abends nicht mehr Fernsehen gucken, sondern ein Buch lesen. Und sie sagt, ich hab dann halt auch durch das Coaching die Tafel Schokolade abends nicht mehr gegessen. Ja, und schläf jetzt ja wieder wie ein Baby, sagt sie. Und sie ist natürlich total happy, weil das wirkt sich ja auch auf den Alltag aus, wenn man immer so müde ist. Ne? Nur, wie würdest du das jetzt herführen, dass der Zucker das Melatonin so beeinträchtigt?
Das geht über das Insulin letztendlich, und wir haben, also Zucker macht jetzt nicht, auch natürlich einen Einfluss aufs Melatonin, aber das Insulin, das ist ja ein aufbauendes Hormon letztendlich, führt erstmal zur Aktivierung. Ja, also Insulin sagt Aufbau, Aktivierung, Stoffwechsel hochfahren, deswegen sollte man ja auch abends spät nichts essen und schon gar nicht irgendwelche schon gar kein Zucker, so ein Betthupferl oder sowas, was man früher gesagt hatte als Betthupferl. Das war jetzt eigentlich das Tryptophan in den Körper reinzubringen, und das ist zum Beispiel typisch bei heiße Milch mit Honig. Also das klassische Beispiel als schlafförderndes Mittel, da geht es aber um diese Aminosäuren, also vor allem das Tryptophan, was nur mit ein bisschen Einfachzucker, in dem Fall aus Honig und nicht eine ganze Tafel Schokolade, dann über die Blut-Hirn-Schranke besser aufgenommen wird. Aber das Insulin führt zu einer kompletten Aktivierung. Man muss ja einfach nur mal, wenn man Zucker gegessen hat, mal seinen Puls spüren, mal so nach einer Stunde, wie der ansteigt. Ja, also gilt übrigens für alle Kohlenhydrate. Nur beim Zucker steigt der natürlich viel schneller an. Was auch lustig ist, mal einfach den Blutzuckeranstieg mit seinem Puls zu vergleichen. Das sind einfach Möglichkeiten, die man zu Hause machen kann. Da gibt es für die Pulsmessung braucht man nichts anderes als nur einen Zeigefinger und eine Uhr. Man hat natürlich auch heute wie möglich Fitbit und Apple Watch und so weiter. Es gibt ja von diese Langzeit-Blutzuckergeräte, die man am Oberarm trägt. Die empfehle ich dem Patienten häufig, sich mal zuzulegen, damit die einfach mal sehen, wie der Blutzucker plötzlich dann auf Werte von 200, 220 nach ein bisschen Schokolade hochgehen und dann einfach mal gucken, wie der Puls reagiert. Da darf man sich nicht wundern, dass man dann, dass der Körper das auch braucht, um was abzubauen. Schokolade übrigens hat koffeinhaltige Substanzen oder koffeinwirksame Substanzen, die uns dann auch wach halten. Und der eine baut es über die Leber schneller ab als der andere. Und dann darf man sich wirklich über einen schlechten Schlaf nicht wundern. Das sind wirklich Dinge, die man sehr, sehr einfach abstellen kann. Viele sind mit dem Alkohol sehr problematisch, muss man sagen. Das ist ein Riesenthema. Da empfehle ich auch mal die Literatur von der Gabi Gruseck, ehemalige Alkoholikerin. Das ist ja auch ganz klar, ne? Die ist also, nee, Alkohol-AD, die ist da wirklich, wie sie als Medizinjournalistin und Dreifachmutter wirklich im Alkohol verknackt ist. Und wenn man das Buch gelesen hat, und ich kenne sie jetzt auch persönlich, da sagt man, ist ganz klar, Alkohol ist ein No-Go. Das ist mal für Fest- und Feiertage, aber sicherlich schon gar nicht als Frau für mehrmals die Woche geeignet. Ne? Das ist mit zunehmendem Alter ab 40 geht gar nicht mehr. Das greift so in unseren Hormonhaushalt ein.
Ja, Fakt ist ja, dass die Frauen, die in den Wechseljahre kommen, und die Wechseljahre starten ja auch früher, als viele Frauen denken, ja, also dass sich die Hormonspiegel schon verändern, dass es da auf jeden Fall losgeht damit, dass man schlechter schläft. Also ich habe das eigentlich bei Männern eher selten erlebt, oder auch mein Mann zum Beispiel, der ganze zu jeder Tageszeit ins Bett legen, der schläft sofort ein, wenn er Lust hat dazu. Man hört es ja wirklich sehr viel von Frauen und auch vor allem von Frauen in den Wechseljahren. Was passiert jetzt in den Wechseljahren? Ist das auch wieder dieses Absinken von Progesteron, das dafür sorgt, dass Melatonin nicht mehr anwesend ist oder nicht mehr so gut produziert wird? Oder wie funktioniert das?
Wechseljahrsbeschwerden gibt es bei endogenen Völkern nicht. Ja, also da gibt es zig Studien für, oder auch zum Beispiel Japanerinnen haben da kein Problem. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein Taktungsproblem ist. Ja, Frauen in Wechseljahren sind in der Regel mit Kinderküche, Kirche belastet. Ich sag mal ganz, das ist so der Zeitabschnitt, wo wirklich, die sind ja mitten im Leben. Ja, vor 100 Jahren waren Frauen mit 50 tot im Schnitt. Ja, aber Frauen heutzutage sind mitten im Leben und powern und powern und powern, gönnen sich aber wahnsinnig wenig Zeit für sich selber. Das ist ein grundsätzliches Problem. Gönnen sich keine Erholung, und das sind die Wechseljahrsbeschwerden, mit denen die zahlen. Und das ist die Verschiebung, dieses Östradiol mit dem Progesteron, das ist ein Symptom, ja, dass der gesamte Rhythmus nicht stimmt. Und das werden wir genauso wenig heilen, wenn wir nur Progesteroncreme geben. Dann unterdrücken wir die Symptome letztendlich, hören nicht mehr auf unseren Körper. Genauso wie ein Blutdrucksenker. Es ist nicht besser als ein Blutdrucksenker, wenn wir hohen Blutdruck haben, ja, sondern wir müssen wirklich in unseren Rhythmus zurück. Wir müssen auch akzeptieren, dass wir mit 40 vielleicht nicht mehr so powern wie mit 25, und wirklich zu dem Zeitpunkt, wenn der Körper das erste Mal auch dann bei vielen Frauen massive hormonelle Probleme produziert, zu sagen, woran liegt's, und dann sagen, okay, ich brauche tatsächlich meinen Schlaf. Ja, so Wonder Woman braucht ihren Schlaf. Das ist dann so die Erkenntnis. Und dann reguliert sich sehr, sehr viel von alleine. Und ich habe es bei mir selber gesehen. Ich bin ja nicht unfehlbar. Ich bin ja auch in dem Buch, weil ich selber eigene Geschichten hatte. Aber ich habe auch so mit, ja, also ich habe durch die Kinder letztendlich, die ich ja sehr spät bekommen habe, habe ich plötzlich gar nicht mehr geschlafen, weil ich wie eine Bekloppte, würde ich auch heute nicht mehr so machen, 5 Jahre am Stück gestillt habe. Ja, mich also um alles, ja, wird auch immer so propagiert, die Frau dann wirklich jahrelang stillen, und dann hat die keinen Schlaf mehr, weil nachts durchgestillt wird. Ja, das ist also nicht physiologisch, wie dem auch sei. Also man lernt aus den Fehlern, und ich gebe das dann auch gerne weiter. Ich habe nicht mehr geschlafen mit 45 oder kaum mehr geschlafen, und habe dann auch gesagt, Mensch, ich hatte dann Probleme, ich hatte Zyklusstörungen, ich war natürlich erschöpft, ich war schlecht gelaunt, gereizt und, und. Jetzt mit 50 habe ich das wieder in den Griff gekriegt, und mein Zyklus ist normal. Ich will jetzt nicht sagen wunderbar, jeden Monat noch wieder mein Eisprung. Ich will kein drittes Kind, um Gottes Willen, aber das lässt sich sehr viel über die Rhythmisierung des Lebens regulieren. Das sind ja keine Wahrheiten, die wir jetzt plötzlich alle aus der Wissenschaft herholen, sondern das sind Dinge, die in allen alten Medizinsystemen, sei es im Ayurveda, ganz speziell auch in der TCM, die Organuhr und weiter, immer eine Rolle gespielt haben und uraltes Medizinwissen ist, was leider sicherlich in den letzten 100 Jahren verloren gegangen ist. Und da müssen wir wirklich wieder zurück. Wir können nicht gegen die Natur arbeiten.
Okay, jetzt ist es aber so, ein Mensch versucht dann wirklich alles richtig zu machen, in Anführungsstrichen, und kann trotzdem nicht gut schlafen. Ne? Also geht ins Tageslicht, achtet auf die Lichthygiene, das Schlafzimmer ist dunkel, Das Schlafzimmer ist kühl und so weiter und kein Kaffee nach 14 Uhr und ganzen Geschichten und es funktioniert nicht. Was kann man denn da jetzt noch tun? Arbeitest du da mit Nahrungsergänzungsmitteln und oder mit Kräutern oder was auch immer?
Ja.
Welche Tipps kannst du uns da jetzt um die Ohren hauen?
Genau, also man kann natürlich erstmal viel testen. Viel testen sind natürlich auch viele Laborkosten, das muss man immer sagen. Aber es gibt Leute, die brauchen auch erstmal Tests, um da zu gucken. Dann kann man sich beim Arzt oder Heilpraktiker mal den Melatoninspiegel testen lassen, den Histaminspiegel und den GABA-Spiegel. Das sind die drei wichtigsten Hormone der Nacht. Also Melatonin ist vor allen Dingen für die erste Nachthälfte wichtig, zum Einschlafen mehr und auch um Phasen zu bleiben, also Rapid-Eye-Movement-Phasen, wo wir sehr viele Träume auch haben, wichtig für das gesamte Gedächtnis. Wir haben aber auch das Histamin, was runtergefahren werden muss. Ja, deswegen wäre das auch wichtig zu testen, wenn man testet. Und wir haben gerade in der zweiten Nachthälfte, so ab 3 Uhr, die Gamma-Aminobuttersäure, das sogenannte GABA, was ganz entscheidend ist, um die zweite Nachthälfte stabil zu halten. So, GABA ist unser Entspannungshormon. GABA macht auch tagsüber sehr viel, ich sag mal, unser Om, unser Ach, dieses alles ist gut. Ne? Also sehr eng verwandt, so von der Funktion her mit dem Serotonin. Gut, und Gamma-Aminobuttersäure kann man wunderbar unterstützen, zum Beispiel mit der Passionsblume. Das kann man wahlweise als Kräutertee trinken abends oder als Tablette einnehmen. Ich bin nicht so ich mag den Geschmack nicht so, deswegen ich nehme ganz gerne dann Passionsblume als Extrakt ein. Es gibt es aber als Tropfen. Also GABA unterstützen, gerade für diejenigen, die in der zweiten Nachthälfte Probleme haben, und dann häufig so immer wieder um 3 Uhr, um 4 Uhr, um 5 Uhr aufwachen, heißt es immer nach dem Histamin gucken und GABA stärken. So, also das kann man unabhängig von allen möglichen anderen Dingen einnehmen. Da gibt es keine Wechselwirkung mit anderen Medikamenten. Also das ist eine wunderbare Sache, die Passionsblume. Dann für diejenigen, die gerade Probleme haben in der ersten Nachthälfte und tatsächlich auch schlecht einschlafen können, das ist eigentlich ein typischer Fall für eine Melatonin-Unterstützung. Und da kann man natürlich versuchen, über Substrate wie Tryptophan, also zur Unterstützung vom Serotoninhaushalt und Gabe von SAMe, niedrig dosiert würde ich das machen. Das geht aber wiederum nicht, wenn wir zum Beispiel Migräne-Medikamente einnehmen oder Psychopharmaka einnehmen müssen. Also es ist ein bisschen schwierig mit dem SAMe, das auch gut und ohne Wechselwirkung einzunehmen. Dann könnte man also auch gerade, man will ja auch nicht jahrelang dann auf eine Lösung warten. Das ist ja dann für viele Patienten auch lebensnotwendig, dass sie wieder in Schlaf finden, dass man dann direkt Melatonin anwendet. In Deutschland ist Melatonin frei verkäuflich bis 1 Milligramm in der Apotheke zum Beispiel. Ich empfehle, wenn man das aus der Apotheke sich besorgt, als Spray. Das geht nämlich über die Mundschleimhaut direkt über ins Gehirn, wirkt also sehr schnell und zuverlässig. Zur Dosierung darf ich hier gar nichts sagen, aber es gibt auch die Möglichkeit, über den Hausarzt sich Zirkadin zu verordnen, wobei es da jetzt Einschränkungen gab, da bin ich aber auch nicht ganz im Bilde, nur für Patienten über 55 oder wie auch immer. Zirkadin hat 2 Milligramm, ist ein retardiertes, also ein Produkt, was Melatonin sukzessive freisetzt, weil viele sagen, ja, ich nehme Melatonin und schlafe dann gut ein, aber bin dann trotzdem um 12:30 wach. Das liegt daran, dass diese Menschen einen sehr schnellen Leberstoffwechsel haben, der das Histamin dann recht schnell abbaut. Das ist ein bisschen so auch die Genetik, der mit reinspielt. Aus dem Grunde gibt es aber auch die Möglichkeit, sich bei einem Arzt oder Heilpraktiker beispielsweise mein Lieblingsprodukt zu verordnen zu lassen. Das ist Melacron. Das gibt das über die gesamte Nacht, über einen Zeitraum von 8 Stunden ab. Das ist eine Tablette, die nimmt man eine halbe Stunde vorm Schlafengehen. Die gibt es in 3 Milligramm oder 5 Milligramm und wirkt sehr zuverlässig. Im Übrigen, diese Angst vor Melatonin ist komplett unbegründet. Das ist in Deutschland wie früher, diese Angst, die gibt es auch noch, partiell hört man das nochmal, die Angst vor Vitamin D. Ne? So, also Angst vor Naturstoffen ist irgendwie sehr weit verbreitet. In Holland, wo wir leider jetzt nicht hinfahren können, gibt es Melatonin in jedem Supermarkt, 5 Milligramm frei verkäuflich. Ja, also das ist hier in Deutschland nicht möglich und in Amerika genauso frei verkäuflich. Da haben die Kids Melatonin 5 Milligramm. Also Melatonin wird in klinischen Studien bei bis zu 300 Milligramm pro Nacht gegeben, zum Beispiel auch in der Krebstherapie und. Es gibt überhaupt keine Nebenwirkungen bislang, auch keine Langzeitnebenwirkungen oder irgendwas. Es gibt zum Teil Patienten, die sich morgens dann wie vom Bus überfahren fühlen. Das ist immer nach ein, zwei Wochen dann erledigt. Das ist nämlich, weil die dann erst mal wieder in die Tiefschlafphase kommen und regenerieren. Ja, das heißt, der Körper hat jahrelang keinen Tiefschlaf bekommen und geht dann in die Tiefschlafphase und dann ist er erstmal im Reparaturmodus und total beschäftigt, ganz viel aufzuarbeiten. Und das, dann sagen viele, oh, ich habe mich so schlecht gefühlt mit Melatonin. Bitte Geduld, nach zwei Wochen ergibt sich das wieder. Ne? Mhm. Aber Melatonin sollte schon, also wie gesagt, diese geringen Dosen von 1 Milligramm sind durchaus, ich gebe, glaube ich, auch Kombipräparate Melatonin mit Passionsblumen mittlerweile. Mhm. Hatte ich letztens mal eine Werbung gesehen. Aber diese beiden Sachen kann man durchaus selbst dosieren. Da gibt es keine Probleme oder irgendwas, was man da falsch machen könnte. Das ist wirklich sinnvoll.
Dieses Melacron hat den Vorteil, dass wir es nochmal rausstellen, dass es, oder das, auch das Circadin hat den Vorteil, dass das halt pulsierend abgegeben wird, ne, in den Körper.
Ja, retardiert. Das heißt, man gibt retardiert. Es wird nicht sofort in Kreislauf gegeben, sondern es hat so einen Mechanismus, dass es einfach über 8 Stunden langsam abgegeben wird und dadurch haben wir über diesen gesamten Zeitraum der Nacht immer wieder auch diese verschiedenen Phasen, die sich ja quasi ja bis zu 4-5 Mal wiederholen, ne? Also die verschiedenen Schlafphasen.
Du hast ja vorhin den Melatonin-Papst erwähnt. Wie heißt der noch? Ich habe es mir gerade irgendwo aufgeschrieben.
Der Dr. Dirk-Jan Vautek.
Vautek, genau. Was sagt er denn zu dem Thema? Also viele haben ja auch, ja selbst Ärzte und andere Experten haben ja sogar Angst, in Anführungsstrichen Melatonin zu nehmen oder zu verschreiben, weil es eventuell den Melatonin-Rhythmus, den eigenen, den körpereigenen durcheinander bringt, ne? Durch diese Feedback-Schleifen, die es ja bei den Hormonen gibt, aber bei Melatonin ist das, glaube ich, anders, ne?
Genau dieses Argument, genau, bei Melatonin gibt es die Feedback nicht. Es wird also nicht eine Rückkopplung eines eigenen Systems gegeben. Wir kennen das Feedback zum Beispiel vom Testosteron, bei der Testosterongabe oder auch bei der Schilddrüse, ganz klar. Komischerweise hat kein Arzt überhaupt Hämorrhagen, Schilddrüsenhormone zu verschreiben. Das ist das meistverschriebenste Medikament überhaupt. Die gleichen Ärzte sagen aber, ja, ist das so. Die dritte Frau muss damit gefüttert werden. Da wird niemand gefragt, wie kann das denn sein, dass wirklich jede dritte Frau am Tropf der Pharmaindustrie hängt für die Schilddrüse. Da gibt es tatsächlich den Feedback-Mechanismus. Für Melatonin gibt es den nicht, für viele andere Hormone im Übrigen auch nicht. Aber da ist überhaupt keine begründete Aussage dahinter, nichts Wissenschaftliches.
Hm. Du hattest letztens ein Gespräch mit ihm, glaube ich, auch, ne? Mit dem.
Ja. Genau. Ich habe ihn zum neuen Buchprojekt interviewt, das übrigens nicht mit Schlaf zu tun hat, mir darf ich noch nicht verraten, aber Melatonin hat ja ganz, ganz viele Aspekte. Und er hat noch eine ganz tolle Homepage, vielleicht darf ich das noch ganz kurz hier sagen, weil die ist sehr, sehr lesenswert. Die heißt melatoninfacts.com, glaube ich, die ist im Englischen auf Deutsch. Da sind alle wissenschaftlichen aktuellen Studien zu Melatonin drauf. Da kann man sich die Augen wund lesen. Es ist super toll. Ja, auch man, das ist toll sortiert. Man kriegt wirklich zu vielen Krankheiten einfach da auch Studien. Und man würde sagen, Mensch, das ist tatsächlich ein Goldschatz.
Melatonin. Was hat dich am meisten beeindruckt von dem, was er dir erzählt hat?
Das tatsächlich in der gerade in der Brustkrebstherapie ganz viel Hoffnung auch auf Melatonin liegt und es auch angewendet wird und gerade auch in der Therapie von Covid-19, Corona-Erkrankungen wird präventiv und auch therapeutisch wirklich mit hochdosiertem Melatonin gearbeitet, mit ganz viel Erfolg. Da gibt es auch vielsprechende Studien. Das waren so Dinge, die für mich jetzt auch neu waren, dass man das auch letztendlich in Kombination mit Vitamin D und Vitamin C und Zink, dass man hier wirklich, ich glaube, das darf ich so gar nicht offiziell sagen, aber ich verweise jetzt einfach auf die wissenschaftlichen Studien, dass es hier einen teilweise protektiven Effekt hat. Kann man alles nachlesen in der Wissenschaft. Ohne dass mich jetzt Anwälte hier verklagen. Das ist ja immer so eine Sache, was ich öffentlich äußere. Deswegen verweise ich da auf die Studien. Aber das hat mich sehr beeindruckt, weil wir grundsätzlich auch einen immunologischen Aspekt haben. Das geht jetzt gar nicht speziell auf Coronaviren oder sonst wie, sondern überhaupt auf der Stärkung des Immunsystems, der natürlichen Killerzellen und der gesamten Abwehr. Schlaf macht das Immunsystem auch wieder fit, ne? Nur mal so als Nebensatz.
Genau, ja, weil das habe ich auch gelernt in meiner Ausbildung, dass Melatonin unser stärkster Radikalfänger überhaupt ist im Körper. Also 50 Mal, ich kenne die Zahl jetzt nicht, irgendwie 50 Mal stärker als Vitamin C zum Beispiel.
Ganz genau, also wir brauchen auch einen guten Schlaf. Es reicht nicht zu sagen, okay, ich schmeiße jetzt Melatonin ein, genauso, ich brauche nicht mehr die Sonne, nicht mehr Vitamin D. Haben wir hinterher nur noch 30 verschiedene Kapseln, die wir essen müssen. So funktioniert Medizin nicht. Da muss ich auch viele meiner Patienten immer enttäuschen. Nein, ich habe jetzt nicht die Wunderwaffe in der Hand, die ich dann verschreiben kann, sondern wir brauchen tatsächlich, wir wissen ja noch gar nicht, was alles regulativ im zentralen Nervensystem abgeht. Das ist immer noch Gegenstand der Forschung. Wir verstehen Träume immer noch nicht. Ist gar nicht geklärt, wie das alles funktioniert. Aber Melatonin an sich muss sein und auch GABA muss sein. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen heute. GABA hat auch ganz viele neuroprotektive Wirkungen. Das heißt, schützt uns vor Demenz und Parkinson und vielen neurologischen Erkrankungen, die ja auch leider sehr stark zunehmen.
Wenn wir das Wichtigste jetzt mal sagen zu dem, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ist es wichtig, dass wir, wenn wir ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ja, wie zum Beispiel Melatonin, vorher erstmal alles andere auch in Ordnung bringen. Ja, also auch, also nicht abends noch Fernsehen gucken und ins Licht, in die Handys reingucken und tagsüber nicht ins Tageslicht gehen und 22 Uhr noch Sport machen und dann versuchen mit einer Melatoninpille den Schlafrhythmus hinzukriegen. Das funktioniert, das sollte man wahrscheinlich dann wirklich nicht tun.
Man kann so vorgehen, dass man, weil Lebensstiländerungen sind mühsam, mühselig, unbequem, dass man schon mit Melatoningaben anfangen kann. Aber um den gesamten Aspekt eines gesunden Schlafes genießen zu können, dass man dann wirklich parallel dazu möglichst auch dann den Lebensstil ändert. Das würde ich sagen. Also viele belassen es einfach dann nur leider mit der Melatoninpille und sagen, okay, aber das wird trotzdem nicht, das sieht man dann schön, wenn man halt dann auch mal so ein Sleep-Tracking macht, wie man so neudeutsch sagt, also mit dem Ura-Ring, dann sieht man halt, ja, man hat vielleicht einen guten Tiefschlaf, aber man hat trotzdem keine gute HRV. Also, ne, also es ist ja, also Herzratenvariabilität, die auch wichtig ist, ein Marker für das vegetative Nervensystem, was ja auch nachts sich erholen muss. Also du siehst, Schlaf ist ein weites Feld.
Auf jeden Fall. Aber das war jetzt ein sehr schöner Abschluss zu diesem tollen Interview. Ich könnte dir noch ein paar Stunden zuhören, aber du hast Anschlusstermine. Und ich werde es nicht müde, dich immer wieder in meinen Podcast einzuladen.
Ja, und sehr dann, gerne. Ich freue mich.
Und dann auf, also ihr seht das ja gerade nicht, wir machen das hier über Zoom. Die Kira sitzt da ganz gemütlich auf dem Stuhl, die Beine hoch, in die Wand an die Wand gekuschelt und erzählt einfach. Das sprudelt so nur aus ihr raus und das finde ich hervorragend und richtig spannend. Also vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein wertvolles Wissen. Das wird wieder vielen Menschen weiterhelfen. Und einen schönen Tag noch heute. Und bleib gesund.
Genau, ebenfalls. Alles Liebe an alle und bis bald.
Bis dann. Tschüss. So, ich hoffe, du konntest dir auch aus diesem zweiten Teil eine Menge Impulse und Ideen holen, wie du wieder gut schlafen kannst. Ich empfehle auch gerne nochmal die passenden Bücher dazu von Kira. Zum Beispiel Natürlich High habe ich auch auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinkt und auch weitere Links, wo du dir noch Infos zu Kira Kaufmann holen kannst. Ansonsten gibt es auf meinem Blog auch noch einen Beitrag zum Thema Gut schlafen ist so eine Art Checkliste. Findest du sofort, wenn du mal in meine Blogartikel gehst. Da gibt es auch eine Podcast-Episode zu. Ich möchte dich einfach nur motivieren, dich um dieses Thema zu kümmern, es nicht einfach hinzunehmen, dass du schlecht schläfst. Vielleicht erstmal versuchst, im ersten Schritt mit kleinen, feinen Biohacks, mit Dingen, die nichts kosten, versuchst, das Ganze in den Griff zu bekommen. Und wenn das alles nichts nützt, dann hier auch noch weiterzugehen. Das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Daniela.